Unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Grüß euch und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster. Mein Name ist Christoph Bauer, ich bin Partner Technical Lead und Field CTO bei NetApp in Österreich. Und ich darf mit unseren Partnern über NetApp-Technologien und verwandte Technologien sprechen und das dann in unser Produktmanagement hinaustragen. Ich bin Co-Host dieses Podcasts und darf jetzt meinen Co-Host-Kollegen bitten, sich selbst und das Thema der heutigen Folge vorzustellen.
Ja, danke Christoph. Grüß euch auch von meiner Seite. Andreas Pulka, bin Beziehungsmanager bei der Quorum. Heute bei uns der Gerald, bei der RIT tätig, an der größten österreichischen IT-Dienstleister für Banken und fürs Bankenumfeld. Und der Michael von der CPB, ein Systemintegrator. Stellt sich einmal kurz vor.
Ja, hallo, mein Name ist Gerald Barth, bin bei der RIT seit ungefähr 20 Jahren im Storage- und Backup-Umfeld tätig. Wir betreuen die österreichischen Banken in Wien, Niederösterreich, Burgenland, die Raiffeisenbanken, sowie auch die Raiffeisenbank International und die Unica. Es gibt sozusagen bei uns in der RIT gibt's zur klassischen Führungskarriere auch eine Fachkarriere, wo sich das Ganze um den fachlichen Lead dreht. Dort bin ich im Bereich Storage, Backup und Archiv als Experte tätig, seit einigen Jahren schon.
Ja. Danke dir.
Ja, fein, freut mich, Michael Weber mit meinem Namen. Bin Leiter des Bereiches IT-Services in der CPB. Vielleicht kurz die CPB vorgestellt. Uns gibt es seit knapp 30 Jahren. Wir sind ursprünglich aus einer Bank heraus entstanden, also unsere Wurzeln sind in einer Bank gewesen. Die IT-Abteilung dieser Bank hat eine sehr umfangreiche Kernbankensoftware selbst entwickelt und es gab einfach Interesse von anderen Bankinstituten, diese Software auch einzusetzen. Und daraufhin hat man also die CPB gegründet, um diese Banken eben auch bedienen zu können. Wir haben von Haus aus immer unsere Lösungen in einem Servicemodell angeboten. Also es war in den 90ern schon ein SaaS-Modell. Unsere Software läuft ausschließlich in unseren Rechenzentren, wird von uns auch immer weiterentwickelt. Wir haben dazu eine hohe Anzahl an Entwicklern und aber auch Fachleute, wirkliche Business-Analysten, die die fachliche Anforderung auch aus der Bankseite her so aufbereiten können, dass der Entwickler das dann auch entsprechend in Code und in die fertige Lösung dann auch umsetzen kann. Ja. Begonnen hat die CPB mit 7 Mitarbeitern im Jahr 96. Heute sind wir 350 Mitarbeiter, eine internationale Unternehmensgruppe mittlerweile mit Standorten in Deutschland und in Österreich. Wir beschäftigen uns nach wie vor schwerpunktmäßig mit diesen Bankenlösungen. Wir haben also auch eine Kernbankenlösung für Deutschland und auch andere Lösungen, die den Finanzdienstleisterbereich abdecken. Wir haben allerdings auch vor über 10 Jahren begonnen, in dem Systemintegrationsbereich und in dem Full-Service-Providing uns auch branchenunabhängig weiterzuentwickeln, weil wir einfach auch in unserem IT-Umfeld sehr gute Spezialisten haben mit hohen Produktkenntnissen und haben also auch versucht, das jetzt branchenunabhängig immer weiter auszubauen. Und ich bin froh, dass wir diesen Schritt auch gegangen sind. Also mein Bereich hat jetzt mittlerweile über 40 Mitarbeiter und wir tragen also sehr, sehr gut auch zum Gesamtergebnis der CPB-Gruppe bei und sind also einer der großen NetApp-Partner mittlerweile geworden in den letzten Jahren. Und auf das bin ich auch sehr stolz, dass wir uns da wirklich hinentwickelt haben.
Ja, ja, danke dir. Zweimal Banken-DNA. Also ja. Es ist fast ein bisschen aufgelegt, dass wir heute in dem Setup zusammensitzen. Jetzt hat sich ja dieser Banken-Background auch gewisse Herausforderungen, der die mit sich bringt für euch als CPB.
Was fällt da rein? Ja, das ist definitiv so, ja, weil im Laufe gerade der letzten Jahre ja die Anforderungen auch immer stärker oder immer höher geworden sind. Ja, wenn ich daran denke, dass wir immer mehr im Bereich der Sicherheit investieren müssen, dass wir ständig irgendwelchen Audits unterworfen sind unter Zertifizierungen. Jetzt gibt es also auch aus der Europäischen Union immer stärkere Bestrebungen, hier wirkliche Standards auch zu setzen und Vorschriften zu erlassen, die also auch für uns als Dienstleister das Leben mit höheren Anforderungen verbinden. Gleichzeitig stellt es uns aber auch natürlich vor der Herausforderung, dass wir also auch den Kunden, die jetzt nicht aus der Bankenwelt kommen, einen Grundstock an Services bieten können, dadurch aber auch, ja, an die sie vielleicht gar nicht denken, ja, weil der Kunde einfach aus einem Segment kommt, wo das Sicherheitsthema nicht so wichtig war bisher, wo die Verfügbarkeit nicht so wichtig war, die Ressourcenplanung nicht so wichtig war. Also all diese Dinge, die wir aber out of the box bieten können. Ja, also, und ich glaube, dass diese Herausforderungen auf der einen Seite natürlich da sind, weil wir viel investieren müssen auch in diese Abdeckung. Auf der anderen Seite aber auch eine gute Chance ist, um das eben auch wirklich aus der Branche heraus wirklich in die Welt zu tragen. Ja, ich glaube, dass das eine ganz spannende Challenge ist, der wir uns da stellen müssen, aber auch damit wirklich auch Produkte und Perspektiven bieten können, die der Markt braucht. Ja.
Also die Chance überwiegt. Ja. Danke genau. dir.
Gut, du hast es jetzt schon angesprochen. Die EU hat das natürlich auch erkannt, weil wir sehen, die Ransomware-Angriffe und Cyberangriffe, das wird nicht weniger, es wird sogar eher mehr und natürlich auch immer weiterentwickelter, das Ganze. Das heißt, die schlafen natürlich auch nicht. Eine beeindruckende Geschichte haben wir selbst als NetApp erlebt. Da ist es so passiert, dass eine Hackergruppe unseren George Kurian, also unseren CEO, wirklich deep gefaked hat mit AI-Modellen und dann mit Sprachanrufen und mit Videoanrufen Entscheidungsträger im Unternehmen kontaktiert hat und die da wirklich gesagt haben, du, wir würden da gerne eine Firma übernehmen, bitte sprich mit keinem darüber, aber wir brauchen eine Freigabe, dass du diesen Betrag da jetzt freigibst für die Überweisung. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite gibt es dann solche Angriffe wie, ich glaube, die ICMB Bank in China, das ist die drittgrößte Bank der Welt, die ist auch angegriffen worden. Und da sind die Hacker aber nicht weitergekommen, weil der Server, den sie hacken wollten, schon 20 Jahre alt war und diese Ransomware nicht wusste, wie sie damit umgeht. Ob das jetzt ein sinnvoller Zugang zu Cybersecurity-Maßnahmen ist, sei jetzt einmal dahingestellt, würde ich glaube ich eher nicht sagen. Und das ist genau der Grund, warum eben die EU jetzt gesagt hat, wir müssen uns dem Thema jetzt auch auf einer regulatorischen Ebene annähern und da wirklich was machen. Da hat es schon Sachen gegeben, aber vor allem in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, wirklich deutliche Weiterentwicklungen. Einerseits im Finanzsektor natürlich mit der Verordnung DORA, das heißt direkt Recht in Österreich auch geltend, und andererseits mit NIS 2, einer Richtlinie für kritische Infrastruktur. Jetzt, wie gesagt, geht's in diesem Fall heute eher um DORA als Finanzdienstleister. Gerald, wie schaut das bei euch aus? Seit wann beschäftigt ihr euch mit DORA und was ist da jetzt schon an Arbeit hineingeflossen?
Naja, wir beschäftigen uns seit Jahren schon mit DORA, also sicher schon seit 2 Jahren. Gibt es interne Gremien, die ganzen Sachen aufarbeiten. Mit Inkrafttreten vor Mitte Jänner hat sich natürlich jetzt wieder einiges geändert, einiges dazugekommen. Es werden jetzt alle Mitarbeiter geschult mit eigenen Schulungen, je nach Management-Level, sind die intensiv oder weniger intensiv. Auch die Banken werden geschult von uns. Also jeder Bankmitarbeiter kriegt die Schulung und in Zukunft wird es dann ein E-Learning geben, um ihm zu beweisen für einen Regulator, dass alle geschult worden sind, weil das ist ja auch eine Verordnung, die in der DORA drinsteht, dass alle Mitarbeiter eines Unternehmens, der so einer Regulatorie unterliegt, geschult werden müssen. Ja, und gerade als Finanzdienstleister trifft uns das natürlich, die DORA-Verordnung, sehr stark und bringt viele Sachen in puncto Sicherheit mit sich und wir werden uns dann noch viele, viele Sachen in Zukunft mehr kümmern müssen, als wir es jetzt schon tun.
Ja, die RIT ist als Bankendienstleister da mittendrin. Wie geht es aber euch als Systemintegrator bei der CPB damit, mit dem Thema NIS 2, DORA?
Ja, also ich denke, wir sind uns da jetzt gar nicht so unähnlich, ja, weil die RIT ja auch als Dienstleister in diesem Umfeld auftritt, genauso wie die CPB. Und wir mussten auch da schon relativ früh uns damit beschäftigen. Also wir sind sicher auch seit 2023 in diesem Umfeld, wo wir uns damit beschäftigen. Wir haben also auch hier wirklich in Manpower investieren müssen. Ja, wir mussten da auch wirklich Abteilungen teilweise also wirklich neu aufbauen, ja, weil es da ganz massive Themen gibt, die wir einfach mit dem Bestandspersonal ja gar nicht schaffen. Natürlich gibt es ja dann auch die Herausforderung, dass wir als Dienstleister an alle externen Kunden auch das DORA-Thema natürlich vermitteln müssen. Wir haben auch das Schulungsthema, das der Gerald schon angesprochen hat, das uns also genauso trifft, aber auch natürlich die Herausforderung, dass wir unseren Kunden auch ja erklären müssen, dass dieser Aufwand auch was wert sein muss. Ja, und diese Herausforderung ist gar nicht so einfach auch zu argumentieren. Natürlich, unsere Kunden unterliegen ja der DORA, aber dass dieser Aufwand, der dahinter steckt, um das also auch entsprechend compliant zu gestalten, da nicht unerheblich ist und dass das also wirklich viel Geld kostet, das muss man auch schon wirklich gut darstellen, weil die Kunden beschäftigen sich dann auch vielleicht nicht so hundertprozentig damit und diese Aufklärungsarbeit ist sehr wichtig, um das also auch hier entsprechend gut zu vermitteln. Als Systemintegrator, glaube ich, haben wir die Themen auch gut mitgenommen. Wir wissen, mit welchen Werkzeugen wir diese Dinge auch bei einem Kunden lösen können. Ja. Und insofern, glaube ich, haben wir das ganz gut im Griff. Ja.
Danke dir.
Gut, jetzt ist es so, dass DORA und NIS 2 eben viele Themenbereiche behandeln, die sich zum Teil überschneiden. Es geht sehr viel um Risikoanalyse, es geht sehr viel um Erkennung und eben den Umgang mit Sicherheitsvorfällen, Schwachstellenmanagement und wieder ein erneuter Fokus, würde ich vielleicht sagen, auf Verfügbarkeit und Backup und Disaster Recovery. Wir haben uns aber für heute ein Spezialthema ausgesucht, nämlich Authentifizierung, also die Verifizierung eines Benutzers oder eines Services bei einem zentralen System. Und jetzt, Gerald, eine Frage an dich. Warum ist das so wichtig im DORA-Kontext und welche Aktivitäten habt ihr da jetzt schon gesetzt?
Ja, ein sehr umfangreiches Thema. Ich probiere das einmal in wenigen Schritten zusammenzufassen. Also die administrativen Zugänge bei uns werden über mindestens eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mitprotokolliert. Das übernimmt in unserem Fall eine PAM-Lösung, also Privileged Access Management-Lösung, über die die Multifaktor-Authentifizierung abgehandelt wird. Weiters ist mit Ende letzten Jahres für die DORA implementiert worden, dass jedes Tick, also jede Authentifizierung zuordnenbar sein muss zu einem Ticket, einem Incident, also irgendeiner Tätigkeit, damit nachvollzogen werden kann, für was hat der Benutzer diesen administrativen Zugang eigentlich wirklich benötigt. Ja, weiters muss jeder Benutzer oder jeder administrative Zugang mindestens jährlich überprüft werden, ob der Benutzer den Zugang noch braucht. Das wird bei uns über das Identity Management gemacht, sprich jeder administrative Zugang muss jährlich verifiziert werden, ob dieser überhaupt noch notwendig ist. Ja, weiters sind Notfallpläne wichtig, dass jedes Unternehmen zumindest einen Notfallplan hat, damit es im Krisenfall weiß, wie sie damit umgehen. Interessant ist immer, wo liegt denn so ein Notfallplan? Liegt der am zentralen File-Server, wenn der verschlüsselt ist? Schwierig, dass man dann wieder darauf hinkommt. Ist unterschiedlichst gelöst mit Ausdruck im Safe oder auf mindestens 5 Laptops im Unternehmen verteilt über die ganze Firma? Löst jeder anders. Was machen wir? Wir machen jährlich noch Planspiele für Notfallsituationen. Ich war da zum Beispiel bei einem dabei, wo es um eine Ransomware-Attacke gegangen ist. Und das ist auch immer spannend, welche Aspekte in der Zusammenarbeit mit den vielen Gruppen, die es im Haus dann gibt, wie so, also was sowas auslösen kann. Und wie schwierig das dann tatsächlich ist, obwohl man es immer wieder trainiert und übt. Die DORA-Verordnung selbst im Zusammenhang mit Sicherheit, Sorgfaltspflicht, gibt ja alles vor, was zu tun ist, wie sich Unternehmen zu verhalten haben. Und darüber hinaus sagt man natürlich auch, jedes Unternehmen ist verpflichtet, ihrer Sorgfaltspflicht erstmöglich nachzukommen und in den Möglichkeiten, dass das Unternehmen auch hat. In unserem Fall beschäftigen wir uns auch schon seit einem halben Jahr damit, die Management-Netzwerke abzuschotten, also komplett getrennt, Firewall, Netzwerkinfrastruktur bis hin zu Active Directory und Co., um es den Einbrechern so schwer als möglich zu machen, Systeme zu kompromittieren.
Okay. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass dieser Authentifizierungsbereich eben sehr, sehr viele Teilbereiche schon mal mit anschneidet natürlich und damit gleich ein Riesenbrocken einmal zu bewältigen ist. Du hast die PAM-Lösung angesprochen. Wenn wir jetzt da den NetApp-Kontext hernehmen, NetApp ist dort, wo die Daten dann zum Liegen kommen. Wenn man sich in die Rolle eines Angreifers versetzt, ist das eigentlich das, was der wirklich im Endeffekt erreichen will. Er will zu den Daten, weil das ist das, was mir wirklich wehtut, wenn ich es nicht wiederherstellen kann. Im Sinne von PAM ist NetApp eben da, oder der Storage, jetzt ein weiteres Gerät, was eben mitverwaltet wird. Gibt es aber auf Storage-Ebene aus deiner Sicht jetzt auch noch sinnvolle Sicherheitsmechanismen, dass man wirklich direkt bei den Daten die Sicherheit noch enger ziehen kann hier?
Ja, Christoph, wie du schon gesagt hast, bei uns wird eben jedes System in PAM eingebunden, um die Multifaktor-Authentifizierung machen zu können. Hat im Falle NetApp mit SSH und HTTPS ohne weiteres funktioniert. NetApp wird das eine Multifaktor-Authentifizierung an sich selbst auch bieten, aber als größere Firma will man natürlich nicht vor jedem System die eigens mitgebrachte Lösung verwenden, sondern eine zentrale. Ja, weiters gibt es bei der NetApp ein Multi-Admin-Approve oder Multi-Admin-Verify, je nachdem, wie man sagen will, um spezielle Kommandos oder Befehle, die am System ausgeführt werden, von einem zweiten Administrator verifizieren zu lassen, sprich Erlöschen von Volume, Erlöschen von Snapshot, das Zerstören von einem Aggregat, damit alle Disken wieder frei sind oder leer sind, verhindert man mit so einem. Das setzen wir natürlich auch ein. Bringt natürlich auch wieder Schwierigkeiten mit Backup-Software, die das ja automatisiert machen soll. Wenn es da keine Lösung dafür gibt von der Backup-Software, also keine Integration, wird das immer schwierig. Dann muss man wieder Ausnahmen definieren. gibt es wieder Benutzer, die dann doch was machen dürfen. Wenn die dann kompromittiert sind, wird es wieder schwierig.
Setzt ihr zum Beispiel dann auch im Backup oder im Storage-Umfeld Immutability-Technologien ein, also dass wirklich Technologien, wo das halt wirklich unterbunden wird, dass man wirklich etwas löschen kann?
Ja, im Falle NetApp setzen wir die Immutable Snapshots ein, die auf der SnapLock-Technologie basieren. Und bei einer anderen Herstellung gibt es auch Lösungen, sind aber aktuell meines Wissens noch nicht so weit im Einsatz.
Alles klar. Jetzt hat der Gerald gerade das Thema aus der Authentifizierungsseite des Admins beschrieben. Wie siehst du das, Michael? Wie sieht das die CPP?
Also wir müssen da natürlich auch einen großen Bogen spannen. Die Dinge sind da relativ ähnlich. Also auch wir haben uns da in diesen Themen sehr, sehr, sehr vertieft. Sei das jetzt PAM-Lösungen, Multifaktor-Authentifizierung, die quasi eh schon State of the Art sind, Multi-Admin mit den Herausforderungen. Oft finde ich überhaupt jemanden, der das mit mir gemeinsam macht oder nicht. Ja, wichtig. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man also auch wirklich das hochintegrativ betreiben kann, ja, weil es gibt ja dann Situationen, wo du bei Ausfällen rasch reagieren können musst und eigentlich der Zugriff ja auf diese Management- und Wartungsinterfaces ja dadurch auch wesentlich aufwendiger wird und der Technologiebruch auch dazu führen kann, dass du unter Umständen auch gar nicht mehr ins System rein kannst. Ja, also diese Dinge muss man natürlich auch berücksichtigen. Was auch ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigt haben, Identity Management Integration auch in unsere Software. Also unsere Kernbankensoftware ist integrierbar in bestehende Identity Management Lösungen. Wir haben dafür einen recht prominenten Kunden das ganze Thema auch umgesetzt, also auch im Zusammenspiel mit der E-Banking Plattform. Und es ist auch wichtig im Sinne der Nachvollziehbarkeit, dass man also hier die absolute Nachvollziehbarkeit einfach gewährleisten kann, weil ich glaube, die hundertprozentige Sicherheit versuchen wir. Wir schaffen es aber nur in den wenigsten Fällen, aber dann bleibt uns immer nur die Nachvollziehbarkeit. Ja, und daran müssen wir ständig arbeiten.
Ja. Jetzt IAM-System beschreibst du, jetzt ist das im Bankenumfeld naheliegend, aber wie geht es da in anderen Kundensegmenten, weil so eine Lösung ist aufwendig von der Implementierung, ist aber aufwendig vom Betrieb.
Ist aufwendig in der Implementierung, aufwendig im Betrieb, unter Umständen auch teuer, ja, weil es ja oft user-lizenzierte Modelle gibt. Also umso größer das Unternehmen ist, umso teurer werden dann auch unter Umständen die Lizenzen. Das ist nicht gerade eine billige Sache. Und das ist aber auch eine Herausforderung, weil gerade kleinere Strukturen, KMUs, vielleicht das Thema haben, dass sie ja gar nicht die Möglichkeiten haben, das selbst in der eigenen IT abzubilden. Ja, also das muss man sich auch überlegen. Das führt auch immer mehr dazu, dass diese Dinge dann versucht werden auszulagern, weil es einfach die eigenen Unternehmen mit den bestehenden IT-Abteilungen nicht mehr schaffen. Ja, weil einfach das Wissen nicht da ist, aber auch der ganze Verwaltungsapparat, der dafür notwendig ist. Ja, also auch diese ganzen Regulatorien haben ja den riesen Rattenschwanz, würde ich jetzt einmal so behaupten, an administrativen Themen, wo ich Personal brauche, wo ich viel administrative Dinge erledigen muss, die jetzt nichts mit einem technischen Thema zu tun haben. Ja. Und das sind auch Dinge, die muss man sich auch leisten können. Ja. Und das führt auch dazu, dass sie natürlich große Systemintegratoren das auch wesentlich leichter tun, als wie vielleicht jemand, der in einem kleinen und mittleren Umfeld tätig ist.
Ja, ja gerade in Österreich.
Für Mittelstand, ja.
Also von dem her.
Also, Challenge. Ich denke, wir erleben oft da Situationen, wo amerikanische Anbieter von ganz anderen Größenordnungen einfach ausgehen, die in Österreich aber einfach nicht zutreffen. Ja, ich habe jetzt erst wieder eine Kundensituation gehabt, wo einfach überhaupt keine Bewegung bei dem Hersteller spürbar war. Ja. Und das ist also ein Thema, die denken einfach auch oft in anderen Größenordnungen. Ja. Und die sind dann halt auch in Europa oder in Österreich auch speziell nicht so leicht umsetzbar und darstellbar.
Ja. Ja, super, vielen Dank. Ich glaube, dass wir heute mit der Episode einen guten Einblick in ein breites Themenfeld geben haben können. Danke, Michael. Danke, Gerald.
Gerne.
Danke an die Runde. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend oder auch einen guten Morgen, wann immer auch ihr das jetzt aktuell hört. Und hoffentlich hören wir uns bei der nächsten Folge bei Datengeflüster wieder. Grüß euch.
Seid jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.